aufpassen, dass ich das tue. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Moment, Moment, warte. Wenn das klappt, dass man den Poltergeist nur dreimal beim Namen nennen muss und schon ist er da, dann,
Frau Wollner, Frau Wollner, Frau Wollner.
Hoppala, da bin ich schon. Frisch aus der Unterwelt aufgetaucht, beziehungsweise der Zwischenwelt, im kleinen, schwarz-weiß gestreiften, allerdings nicht mit der Hackfresse von Michael Keaton.
Ja, zum Glück stattdessen mit deinem eigenen, liebreizenden Antlitz.
Hackfresse.
Beetlejuice, Beetlejuice, einfallsreich. Der Titel vom zweiten Teil von Tim Burtons legendärem Durchbruch im Kino, wenn wir so wollen, ab dieser Woche draußen. Und da gucken wir natürlich noch mal ein bisschen genauer rein, als wir das so über die lange Distanz, meine liebe Anna aus Venedig, gemacht haben. Erstmal schön, dass du wieder da bist.
Buongiorno.
Ja, wir gucken noch mal, wer da jetzt eigentlich genau mit wem und gegen wen spukt.
Ja, außerdem Gäste, 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 Propeste. Ich habe uns neulich mal den hervorragenden Autor und jetzt auch Regisseur Stefan Stuckmann zu seiner neuen Serie Jugend eingeladen und mich auch in echt, aber schon etwas länger her, mit Schauspielerin Lena Dunham getroffen. Da gibt es einen neuen Film, in dem sie die Hauptrolle spielt, an der Seite von Stephen Fry. Der ist von der deutschen Regisseurin Julia von Heinz und heißt Treasure.
Und wir wären nicht wir, wenn wir nicht auch noch eine ordentliche Portion Drama in der Queen of Film und Serien Podcast drin hätten. 30 Jahre nach dem Original gibt es ab dieser Woche ein Remake oder eine Adaption eines der Filmklassiker schlechthin. The Crow ist zurück im Kino. Warum das so ein Drama war und tatsächlich auch immer noch eins ist, auch in dieser Ausgabe.
Fangen wir aber an mit Herrn Burton und seinem 20. Spielfilm, und der ist als Jubiläum die Fortsetzung seines zweiten Spielfilms, nämlich von Beetlejuice aus dem Jahr 1988.
Und sofort sind die guten Zeiten vorbei.
Ihr wollt die Pfeifen aus dem Haus haben? Ich jage sie euch raus für alle Zeit.
Jetzt wird der Spaß gefährlich komisch.
Die Show kann losgehen. Ihr müsst lernen, mit den Stimmen von anderen zu sprechen.
Gar nicht mal schlecht.
Ja, da sind halt jetzt einfach mal 36 Jahre seitdem vergangen. Damals haben sich Kinotrailer noch ein kleines bisschen anders angehört. Ich fasse euch die Geschichte von damals vielleicht noch mal kurz zusammen. Soll ich, Frau Wollner?
Unbedingt.
Also, das junge Ehepaar Maitland, er übrigens gespielt vom damals auch noch sehr jungen Alec Baldwin.
Sehr, sehr jung.
Sehr, sehr jung, mit einer sehr, sehr lustigen Brille im Gesicht. Dieses junge Ehepaar verunglückt tödlich, wird aber aus der Welt zwischen diesseits und jenseits nicht durchgelassen und muss als Geist, also das Paar, zurück ins Haus, wo sie spuken sollen, aber nie jemanden so wirklich erschrecken. Denn wegen Geisterbannmeile und so dürfen sie das Haus nicht wirklich verlassen. Und dann zieht nebenan auch noch die schreckliche Familie Dietz ein. Die Tochter Lydia, gespielt von der damals 17-jährigen Winona Ryder, die noch eine wichtige Rolle im filmischen Schaffen von Tim Burton und im privaten sich tätowieren lassen von Johnny Depp spielen sollte, dazu später. Jetzt aber ist sie hier erstmal Lydia Dietz, die Tochter der Familie, soll mit ihren Eltern zusammen vergrault werden, aber weil das Maitland-Geisterpaar das nicht schafft, beschwören sie Poltergeist Beetlejuice, gespielt von Michael Keaton, der in dieser dann doch sehr komödienlastigen Horrorkomödie oder sagen wir mal Gruselkomödie aussieht, wie eine Mischung aus dem Joker von Heath Ledger, einem der drei Panzerknacker aus Entenhausen und einer Kindergartenversion von Pennywise aus Stephen Kings S. Damit nahm dann damals das lustige Unheil seinen Lauf, weil sich Beetlejuice zu allem Übel auch noch in Lydia verknallt hat, noch bevor sich Johnny Winona Forever auf den Oberarm tätowieren lassen konnte. 36 Jahre Beetlejuice Pause danach, und Frau Wollner erzählt euch jetzt, wie es 2024 weitergeht.
Ja, Lydia Dietz ist mittlerweile älter geworden, ein Fernsehmedium, wird immer noch gespielt von der mittlerweile doch auch sichtbar älteren Winona Ryder. 17 plus 36 dürft ihr selber ausrechnen. Sie kann nach wie vor Geister sehen, aber kaum einer glaubt ihr. Schon gar nicht ihre Tochter Astrid, gespielt von Wednesday-Star Jenna Ortega.
Meine Mutter ist hier aufgewachsen, in diesem alten Haus auf dem Hügel.
Was, in dem Geisterhaus? Ist deine Mutter Lydia Dietz?
Unglücklicherweise, ja.
Sie ist eine Legende.
Die Lebenden, die Toten, können sie koexistieren?
Das ist meine Chance.
Geister gibt es nicht. Nur leichtgläubige Menschen, die auf diesen Mist reinfallen.
Ja, so nervig, so eine geistersehende Mutter, wenn man gerade so einen heißen Typen in der Nachbarschaft kennenlernen will, aber einen jeder nur auf Mama anspricht. Allerdings kommt dann eins zum anderen und wieder muss sich Lydia, wie damals, dem einzig wahren Beetlejuice stellen. Der lebt noch immer in der Zwischenwelt und wird noch immer von Michael Keaton gespielt.
Bob, du und die Jungs, ihr haltet Wache. Hier kommt niemand durch.
Alles Einstein.
In die Häschen. Kennst du diese Mieze?
Hab die Tussi noch nie im Leben gesehen. Oder im Leben danach.
Yes!
Ziehen wir das jetzt durch?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Mein Typ wird offen verlangt. Bob, nicht den Kopf verlieren.
Das ist immer wieder so ein Ding, stelle ich fest, wenn Filme nach so langen Pausen weitergehen. Ich gehe da mit so leicht zittrigen Knien rein. Weil du natürlich immer so eine Grundangst hast, dass hier das Original in Anführungszeichen verraten werden könnte, dass da so ein Kult eingerissen wird. Das gleiche haben wir übrigens nachher nochmal bei The Crow, da ist es aber noch ein viel größeres Thema. Als ich dann drin saß, ging es mir so, dass ich mich mit fortschreitender Zeit von Minute zu Minute eigentlich ehrlich immer mehr entspannt habe. Und das lag vielleicht gar nicht so sehr an dieser Geschichte des zweiten Teils, also dass die Tochter quasi, ohne was zu spoilern, jetzt auch ins Geisterreich, sagen wir mal, getrickst wird und Mama Lydia sie halt dann retten will und deshalb Beetlejuice beschwört, der dabei helfen soll, so Geschichte, ja, ja. Was mich aber überzeugt hat und was ich toll fand, war, dass Tim Burton hier nicht hingegangen ist und 36 Jahre später so eine CGI-gepimpte Version von Beetlejuice auf die Leinwand haut, sondern fand ich zumindest, Anna, das sieht auch 36 Jahre später, genau wie damals, alles nach Kulisse, Kostüm und Maske aus. Und das hat mir eigentlich am besten gefallen am ganzen Film.
Es ist halt Tim Burton, ne? Und der kann das halt einfach. Also diese fantastischen Welten erschaffen, dass hier dieses morbide Unterwelt-Dasein, wobei es ja so morbide eigentlich gar nicht ist, weil es ja trotzdem morbide, knallig, farbenfroh ist. Mhm. Also der Gegensatz an sich schon.
Es ist das Bonbon-Jenseits.
Wie er dieses Bonbon-Jenseits wirklich erschaffen hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe den Film ja als Eröffnungsfilm in Venedig gesehen und da war ich schon sehr skeptisch, weil ich am Tag vorher extra nochmal das Original geguckt habe, was ich bis dahin natürlich nicht kannte, weil dafür brauchst du keinen Taschenrechner, ich 1988 noch sehr jung war.
Ja.
Wie alt war ich 1988?
Du warst noch ganz klein.
Ich war schon auf der Welt, aber
noch nicht ganz in der Schule.
Ich war noch nicht ganz in der Schule und noch nicht ganz im Kino, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Und der Alte ist ja wirklich sehr, sehr oldschool.
Ja.
Vor allem, er heißt Beetlejuice und Michael Keaton kommt, glaube ich, 20 Minuten drin vor. Aber auch das ist ein anderes Thema.
17 waren es. 17 Minuten hatte er. In diesen 92 Minuten hatte er 17 Minuten.
Ich fand aber hier auch, also alleine in der, es ist ja nicht ganz die Eröffnungsszene, aber in einer der ersten Szenen, in der sich ja mittlerweile Tim Burtons Lebensgefährtin Monica Bellucci selber zusammensetzt und zusammentackert. Das war schon für mich ein geiler Einstieg.
Um als rachsüchtige, exgeliebte Dolores wiederzukommen.
Und dieser Film steckt einfach voll komisch, skurriler, liebevoller Ideen. Also alleine, es ist kein Spoiler, die Art und Weise, auf die Jenna Ortegas Großvater das Zeitliche in diesem Film segnet. Und auch das hat einen Grund, weil der ist auf einer Vogelexpedition und wird dort von einem Hai gebissen.
Ein bisschen.
Also sagen wir es mal so.
Angeknabbert.
Es fehlt ein Drittel von ihm und es fehlt halt ausgerechnet oben. Das hat übrigens einen Grund, weil der Schauspieler, der den damals gespielt hat, in einen Kinderpornografie-Skandal verwickelt war, Anfang der 2000er. Mhm. Und Tim Burton den natürlich nicht wiederholen wollte. Anders als Catherine O'Hara, die natürlich auch dabei ist.
Die Mutter von Lydia.
Also
Stiefmutter,
auch eine großartige Rolle.
Ja.
Und dieser Film hatte für mich schon irgendwie diese Beetlejuice-Vibes und ich habe mich halt total in diese Zwischenwelt verliebt. Die geilste Beerdigung und die geilste Hochzeitsszene dieses Jahr, würde ich auch sagen, als kleiner Teaser. Und die Versinnbildlichung des Soul Trains, was selbst Pixar den Rang abläuft.
Absolut, ja. Also wirklich ein Kultfilm nach 36 Jahren von damals nahtlos ins Heute geholt, sodass es Spaß macht, sich diesen zweiten Teil anzugucken, den man im Übrigen auch ohne Probleme versteht, wenn man den ersten nicht kennt, in Klammern lustiger ist natürlich, weil ein paar Querverweise sind absolut da. Aber nichtsdestotrotz, hellauf begeistert davon, hat mir das total gerne angeguckt. Auch die Cameos, ich glaube, die müssen wir auch nicht spoilern. Gleich ganz früh kommt einer mit einem Hausmeistergeist, habe ich mich auch sehr...
Da gab es bei uns Szenenapplaus.
Ja, habe ich mich auch sehr gefreut, den zu sehen, also den in dieser Rolle zu sehen. Könnt ihr super gerne ab dieser Woche Donnerstag reingehen. Beetlejuice, Beetlejuice, also zweimal, weil es der zweite Teil ist. Ich bin sehr gespannt, wie dann 2060 der dritte Teil heißen wird.
Hat Tim Burton drüber gespaßt auf der Pressekonferenz und er meinte, kleiner Spoiler, not gonna happen.
Not gonna happen, also nutzt die Chance jetzt und geht da gerne ab Donnerstag rein.
Der Anschluss ist geglückt von Teil 1 zu 2. Das muss nicht immer der Fall sein, wie folgender Film das beste Beispiel für ist.
Ja, ich würde da schon gleich am Anfang widersprechen. Darauf wird es hinauslaufen.
Das Internet sagt etwas anderes.
So, dass die Community oder die Bubble oder ich könnte jetzt auch schon mal gleich zu Anfang eine Duftnote setzen und sagen, die Vereinigte Gemeinschaft der Trolle hat sich was anderes überlegt. Es gibt neben Beetlejuice, was schon auch interessant ist, eine weitere Kinolegende, die diese Woche auf die Leinwand zurückkommt. Nur ist es keine Fortsetzung, sondern es ist, ja, man kann, glaube ich, schon sagen, ein Remake. Es ist ein ähnliches Setting, das ist auch interessant. Also schon, finde ich, ein einigermaßen großer Zufall, dass es jetzt an einem Donnerstag gleich zwei Filme gibt, die was mit Geistern und der Zwischenwelt zu tun haben.
Früher einmal glaubte man, wenn jemand stirbt, dass eine Krähe seine Seele in das Reich der Toten begleitet. Aber manchmal, nur manchmal, bringt die Krähe die Seele zurück, um Dinge zu Ende zu führen.
Ja, noch so ein Trailer von damals, den wir rausgesucht haben. Das gerade jetzt war 1993. Anna, da warst du dann wie alt?
9?
Na, so ungefähr. Es war der Originaltrailer zu The Crow, ein Film, der vermutlich nicht so großes Aufsehen erregt hätte und auch nicht so ein Kultfilm geworden wäre, wenn er nicht diesen wahnsinnig tragischen Hintergrund hätte.
Es ist die Geschichte einer Graphic Novel, eines sehr düsteren Comics von James O'Barr. Darin wird das Liebespaar Eric und Sarah kaltblütig ermordet, aber Eric steht plötzlich von den Toten wieder auf, ist unsterblich und bekommt die Chance, das Unrecht, das den beiden geschehen ist, zu rächen. Begleitet wird er dabei von einer Krähe, die auch jede seiner Wunden, die er sich jetzt zuzieht, sofort wieder heilt. Eric schminkt sich deshalb die Augen schwarz und das Gesicht weiß. Sieht schon sehr aus wie Heath Ledgers Joker, mit dem haben wir es heute irgendwie nur ohne Rot und Grün im Gesicht, falls ihr euch mal gefragt habt, wer einst das optische Vorbild für Ledgers Joker war.
Der hat, glaube ich, selbst sogar mal gesagt, dass diese Rolle von Brandon Lee in The Crow da schon auch mit ausschlaggebend war. Dieser ganze Film, ja, war ein für 1993 jetzt nicht besonders aufsehenerregender Rache-Mystery-Thriller eigentlich, wenn es da nicht dieses Drama drumherum gegeben hätte. Denn Eric Draven wurde gespielt von Bruce Lees Sohn Brandon Lee. Und dann gab es am Set beim Dreh eine Szene, bei der Eric auf seinem Rachefeldzug als untoter Zwischenwelten-Gefangener erschossen wird. Die Szene wird vorbereitet, so alles auf Anfang, Ruhe bitte, wir drehen und Action.
He was supposed to drop to his knees and fall forward, so his face was towards the camera. He was lying with his head against the door and his feet facing towards the camera. When Brandon didn't get up, everyone was stunned. Then when everyone heard the medic go, Brandon, are you all right? The place just went, it was like dead quiet. They had pulled up Brandon's shirt and I saw the wound. It was just an open wound, but you could see the blood pooling behind it. And he was pale. He was really pale. And just barely a whimper coming out of him. They cleared the set immediately. And the only way out was next to the door where Brandon fell, so we all had to file past Brandon to get out. But he was barely conscious at that point.
So, und das war jetzt gerade keine Szene aus dem Film, das war eine Reportage von Entertainment Tonight, in der es um die Aufarbeitung eines der schrecklichsten Filmset-Unglücke ever ging. Die Prop-Waffe, mit der auf Brandon Lee am Set geschossen wurde, die hatte zwar nur eine Platzpatrone in der Trommel, aber sie hatte auch ein warum auch immer noch im Lauf befindliches Projektil, das da fest saß von irgendwann vorher. So durch die Platzpatrone schoss das Projektil raus, Brandon Lee durch die Bauchdecke und hat ihn dabei so schwer verletzt, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus daran verstorben ist. 28 Jahre alt war der Sohn von Bruce Lee damals.
Bruce Lee selbst war ja auch nur 32 Jahre alt geworden, letzten Endes auch durch mysteriöse Umstände ums Leben gekommen, angeblich durch eine Hirnschwellung, nachdem ihm bei einem Aufenthalt in Hongkong Medikamente verabreicht wurden, gegen die Lee hoch allergisch war.
So, und als dann 20 Jahre später auch noch dessen Sohn Brandon hier am Set von The Crow tödlich verunglückt war, gab es diesen angeblichen Fluch über der Lee-Familie, also wirklich gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und das alles quasi hat auch zur Legendenbildung dieses Films beigetragen. The Crow wurde trotz des tragischen Unglücks noch fertiggestellt. Und das war jetzt vielleicht sogar ein bisschen anders als heute, 1993, noch wirklich eine krasse Herausforderung.
So how did they put Brandon into scenes he was not originally in?
Body doubles for one, along with what at the time was groundbreaking CGI.
The most difficult scene is this 5-second shot of Lee returning to his apartment. It is crucial to the plot, but it was never filmed. Fortunately, this footage of Lee in a rainy alley was. Step one, creating a digital moving outline. A shot of the empty apartment becomes the background. Then, with the aid of computers, Brandon Lee walks into a scene he never really shot.
That 5-second moment needing around 600 man-hours to complete.
Ja, richtig gehört. 600 Arbeitsstunden damals, um eine 5-Sekunden CGI-Szene herzustellen mit Brandon aus Material, das bei anderen Szenendrehs übrig geblieben war. Also wenn ihr dazu noch mal tiefer ins Thema wollt, ich habe mich da auf YouTube wirklich dran festgebissen. Es gibt super viele Reportagen drüber, wie zum Beispiel hier aus Entertainment Tonight, wo ich's her hab.
So, auf jeden Fall wurde The Crow zu einem absoluten Kultfilm, einer Legende bis heute, die zwar noch ein paar Sequels hatte, mit anderen Figuren dann, die auch von den Toten zurückkamen. Eric Draven hießen die aber nicht mehr, waren auch viel weniger erfolgreich und ans Original hatte sich seitdem wirklich keiner mehr gewagt.
Bis zum Jahr 2013. Dann fing das quasi wieder an, was jetzt heute erst im Kino oder diese Woche im Kino endet. Und zwar wirklich aus genau diesem Grund. Also Legende, Kult, massive Fanbase, wirklich mit krassen Protesten auf jede Art von Remake-Versuch. Und ja, es wurde ein mittelschweres Debakel.
Warum Debakel?
Weil wahnsinnig viel Personal vor wie hinter der Kamera in diesen zurückliegenden 10 Jahren so massiv ausgetauscht worden ist, wie ich das kaum bei einem anderen Film erlebt habe. Also alleine die Frage, wer in einem The Crow Remake, wer alles Eric Draven, also die legendäre Rolle von Brandon Lee spielen sollte, James McAvoy, Tom Hiddleston, Alexander Skarsgård, Norman Reedus, Luke Evans, Forrest Whitaker und Nicholas Hoult, das sind alles Leute, die im Gespräch waren. Ich glaube, es sind noch nicht mal alle. Es ist wirklich komplett irre.
Aber ein Skarsgård ist es dann, ich meine, es gibt viele von denen, tatsächlich
ja,
geworden.
Es handelt sich um eine sogenannte Sippe. Und zwar ist es dann der Skarsgård geworden, der sich schon mal an eine legendäre Kultrolle gewagt hat und dafür auch schon auf die Fresse bekommen hat und sich hier wohl dachte, ja, leck mich doch die Krähe, ich mach's halt einfach. Bill Skarsgård, also Sohn von Stellan, Bruder von Alexander und Gustav, allesamt ja von Schweden aus in Hollywood gelandet. Der, also Bill, war 2017 schon Horrorclown Pennywise in S und hat sich jetzt unter der Regie von Rupert Sanders an The Crow und an Eric Draven rangetraut.
Ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst. Ich habe ihn nicht gesehen, aber in den USA ist er ja komplett verrissen worden.
Ja. Wird er hier vermutlich auch, wird auch passieren und ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel fressen, wie ich über dieses Gehabe sogenannter Hardcore-Fans kotzen möchte, denn es ist doch nun wirklich niemand hingegangen und hat gesagt, so bitte hier, das ist jetzt der neue The Crow und den alten von 93 mit Brandon Lee, den vergessen wir jetzt einfach alle und tun so, als ob es den nicht mehr gibt. Das sagt niemand. Aber ohne Scheiß, dieses ganze, man darf da nicht ran, man darf den nicht neu machen, das kann nur Scheiße sein. Niemand spielt The Crow oder Eric Draven so wie Brandon Lee. Ja, mein Gott. Nochmal, es behauptet doch auch niemand. Wenn es danach ginge, und da kommen wir wieder auf ihn, bestes Beispiel, ne? Dann hätten auch weder Jared Leto noch Joaquin Phoenix jemals wieder den Joker spielen dürfen, nach Heath Ledger. Also, ich finde, es sollte doch bitte, wenn wir über Filme reden, immer noch in erster Linie um die Frage gehen, ob das Remake, ob es ein guter Film geworden ist oder nicht. Und nicht um so, weiß ich nicht, Legendenbildung irgendwelcher Nerd-Trolle mit mitleiderregendem Minderwertigkeitskomplex, die da zu Hause an ihren Rechnern sitzen und irgendwelche Hate-Kommentare ins Netz hacken, die wahrscheinlich genau wie du den Film auch noch gar nicht gesehen haben. Sie haben ihn anders gemacht, diesen Film, diesen neuen The Crow, ja. Zum Beispiel, und da komme ich zu den wirklich positiven Aspekten, die mir aufgefallen sind, zum Beispiel auch durch mehr sinnstiftende Szenen in dieser Zwischenwelt.
Warum bin ich hier und Sie nicht?
Dir wird die Antwort nicht gefallen.
Los, spuck's aus.
Sie ist auf dem Weg nach unten. Zu einem viel schlimmeren Ort als diesem hier.
Du hast gesagt, ich könnte die Dinge wieder ins Lot bringen. Wie hast du das gemeint?
Die, die euch getötet haben, haben in eurer Welt nichts verloren. Sie haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um selbst ewiges Leben zu erlangen, indem sie die Unschuldigen in die Hölle schicken. Das Gleichgewicht fehlt. Töte sie. Töte jeden von ihnen. Und du bekommst euer Leben zurück.
Das ist nämlich eine Erklärung, die der Originalfilm weitestgehend zumindest schuldig bleibt. Aber Eric Draven, hier von Bill Skarsgård gespielt, der kriegt in der Zwischenwelt erklärt, was überhaupt passiert ist und warum er von den Toten zurückgeschickt wird. Denn er und Shelley wurden nicht, wie im Original, einfach nur zufällig von irgendeiner marodierenden Gang gekillt. Und auch Shelleys Rolle, hier jetzt übrigens gespielt von FKA Twigs, ist auch viel größer als im Original. Sie war nämlich, bevor sich die beiden in einer forensischen Klinik kennenlernen, ne, Joker, ich höre dir trapsen und so weiter. Also ich mag an der Stelle einschieben, vielleicht hat es auch dieses Remake jetzt heute, vielleicht hat es auch ein bisschen was vom Joker und Harley Quinn in Anleihen, darf man auch machen sowas. Also die lernen sich in dieser forensischen Klinik kennen und Shelley war davor in so einen okkulten Zirkel verwickelt und im Besitz von Beweisen gegen den Anführer.
Das ist der Deal, den ich machte. Du fährst zur Hölle, damit es mir erspart bleibt.
Deshalb der Mord an den beiden. Deshalb ist Shelley auch schon auf dem Weg zur Hölle. Und deshalb bekommt Eric Draven jetzt hier die Chance, als untoter Rabenmann zurückzukehren und das geschehene Unrecht wieder gut zu machen. Fand ich zum einen, wie gesagt, die Story an sich, dieses Originalcomic, im filmischen Sinne, ich fand es besser eingebettet und fand auch die beiden wirklich gut in ihren Rollen. In den Nebenrollen ist der Film teilweise, er geht so, aber auch das ist für mich kein Grund, drauf zu bashen.
Heißt also einfach, kann man mögen oder kann man lassen?
Ja, genau das. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Also und ich mochte halt größtenteils, was ich gesehen habe. Zum Beispiel der Look, der ja unter anderem im Original von 93 bis heute so gefeiert wird, der ist auch hier wieder absolut Comic Noir, so Graphic Novel. Das sieht wirklich richtig gut aus. Und ich mag, habe ich ja gerade schon erklärt, auch diesen neuen Dreh in der Geschichte. Sie erklärt sich besser, es ist geschmeidiger, es fügt sich besser ein. Und belohnt werden wir dann nach 30 Jahren Wartezeit auch noch mit einem wirklich John Wick blutigen, so einer gegen alle Finale in einer Oper. Und das ist geil gemacht. Also draußen im Foyer metzelt sich Eric Draven durch die Massen an okkulten Gegnern. Und drinnen sehen wir immer so gegengeschnitten eine moderne Opernaufführung wie so eine Art kunstvollen Spiegel des Massakers draußen. Also das ist toll auf Musik und auf Bilder drauf produziert. Und dadurch ist es ein modernes Remake. Es ist nicht der misslungene Versuch, einen Kultfilm einfach nur zu kopieren. Es ist ein Remake. Es ist eins, dass das Erbe des geliebten Originals eben nicht mit Füßen tritt. Es ist einfach eine gute Verfilmung des The Crow Comics. So, und Trolle im Netz, vielleicht das noch als kleine Empfehlung hinten dran, sollten einfach grundsätzlich die Fresse halten, meine Meinung, und das gilt auch für diesen Film. Ich schalte dann auch jetzt gerne wieder aus meinem vielleicht etwas aufgebrachten Monolog-Rhythmus wieder zurück.
Sehr gut. Dann könnt ihr, wenn euch Herr Westerholt überzeugt hat, ab Donnerstag, also ab morgen, The Crow im Kino gucken.
Dann, Anna, jetzt Kunstgriff zurück nach Venedig, wo du gerade wirklich warst und wir eben noch thematisch mit Beetlejuice. Und kommen zu einer Frau, die quasi mit dir zusammen in Venedig war. Habt ihr euch eine Wohnung geteilt?
Ich glaube ja
immer, dass alle Menschen, die dann da in Venedig sind, weil das ist ja nicht so groß, dass ihr euch einfach alle eine Wohnung teilt. Alle Menschen, die da sind. Naja, vielleicht so eine Fantasie von mir. Also sie war auch in Venedig, allerdings in der Jury an der Seite von Isabelle Huppert. Jetzt diese Woche kommt ihr Film in die Kinos, der nicht in Venedig, sondern auf der Berlinale gelaufen ist. Und zwar ist die Rede von Julia von Heinz und ihrem Film Treasure, Familie ist ein fremdes Land. Julia von Heinz liebt es in ihren Filmen, die ja Vergangenheitsbewältigung der Deutschen auf die Leinwand zu bringen und da einzutauchen. Hannas Reise und Morgen die ganze Welt sind die ersten beiden Teile ihrer Aftermath-Trilogie. Jetzt kommt mit Treasure der krönende Abschluss, wenn es denn einer ist, werden wir gleich rausfinden. Es ist eine Vater-Tochter-Geschichte auf den Spuren der familiären Vergangenheit. Du hast mit ja quasi dem Gespann gesprochen, nämlich mit Lena Dunham und Stephen Fry, also den beiden Vater und Tochter. Lass uns erstmal über den Film reden, worum geht's da?
Ja, Stephen Fry habe ich jetzt an dieser Stelle nur einflechten lassen von dir, weil der manchmal in die Töne von Lena Dunham gelacht hat. Damit, aber das dazu später nochmal mehr.
War das sein Job?
Es war sein Job, ja. Hm. Also im Interview, im Film nicht, weil der Film ist wirklich sehr ernst. Also ja. Lena Dunham spielt die New Yorker Musikjournalistin Ruth, die 1991, also kurz nach Ende des Kalten Krieges, mit ihrem Vater Edek von New York aus nach Polen reist, nämlich in seine alte Heimat, und sie will mit ihm da auf eine Art Erinnerungstour gehen.
Lass mal sehen. Unsere Wurzeln, Erinnerungstouren. Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Reise durch Polen. Das Land, das einst die Heimat der größten jüdischen Gemeinde Europas war. Samstag, Krakau. Nach dem Frühstück brechen wir auf nach Auschwitz-Birkenau. Welche Jude fährt nach Polen als Tourist?
Edek hat Auschwitz überlebt und während Ruth entschlossen ist, die Traumata ihres Vaters besser zu verstehen, will der die Vergangenheit einfach nur ruhen lassen.
Klingt nach Generationenkonflikt, aber eher so nach dem harten Stoff.
Ja, harter Stoff, leicht verpackt, denn es geht natürlich um das große transgenerationale Trauma des Holocaust. Es geht um das Schweigen zwischen den Generationen, die Last der Kinder von Holocaust-Überlebenden. Und angelegt, das Ganze basiert auf dem Roman Zu viele Männer von Lily Brett, ist das als Roadmovie. Also Edek, Ruth und Taxifahrer Stefan auf Spurensuche, den gräbt also Edek in Warschau auf, weil er so ganz lapidar meint, Juden fahren in Polen nicht mit dem Zug. Sie besuchen unter anderem die Wohnung der Familie in Lodz. Sie fahren gemeinsam nach Auschwitz-Birkenau und Julia von Heinz hat wirklich großen Wert darauf gelegt und gemeinsam mit ihrem Produzenten alles dafür getan, dass sie wirklich in Auschwitz drehen durften, also zumindest am Zaun. Und das ist schon auch so ein beklemmendes Gefühl, das im Film zu spüren ist.
Jetzt kann das in so Filmen ja in unterschiedliche Tiefen gehen. Wie sehr geht's denn hier ans Eingemachte?
Es ist so ein bisschen gerade, oder vielleicht auch trotz dieses schweren Themas, ist der Film so von Humor und Wärme durchzogen, denn die beiden Hauptdarstellenden, also das, ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, das feministische It-Girl Lena Dunham, die kennen wir natürlich aus Girls, und der wirklich große, ganz, ganz große britische Schauspieler, Komiker und Autor Stephen Fry, die begegnen sich in dieser auf den ersten Blick irgendwie universell erscheinenden Familiengeschichte auf Augenhöhe, obwohl ihre Figuren unglaublich voneinander genervt sind, und die auf dieser Reise erst tatsächlich noch zueinander finden müssen, gibt's so richtig trotzigen Humor und ganz viel Herzenswärme. Es ist wirklich ein Film, der über Generationen hinweg versucht, die Erinnerung wachzuhalten, damit das Vergangene einfach nie vergessen wird.
Du hast schon gesagt, mit Lena Dunham gesprochen, die selbst jüdische Wurzeln hat. Wie war das für sie in Auschwitz?
Sie war das zweite Mal in Polen, das erste Mal mit Anfang 20 im College, vor allem weil das Bier so günstig war.
Natürlich.
Hat sie zugegeben, ja. Jetzt war das natürlich mit einem ganz anderen Ansatz.
I went to Poland when I was in my early 20s and I remember saying, should I go and visit Auschwitz? And my mother and my grandmother, Dorothy, was still living then, going, why would any Jew ever want to go there? It's not a tourist site. Why would you ever want to go? Just go and have a nice time with your friends. You don't need to do that. And at the time I thought, you know, and that was sort of the mentality, even though our family is Polish, with a significant amount of lives lost during that time and in that area. And so as we approached, I didn't realize until we were just a few miles away how scared I was, because it had been so embedded in me familially. That was a place, you know, he has a line in the speech, like, why would you ever want a Jewish child to speak German? And this, my grandmother's attitude was like, why would a Jewish person ever want to go back to any of these places? There was absolutely no interest in exploring, in understanding, in re-engaging. The interest was in moving forward, in assimilating, and in being Americans first and Jews second. And so as I approached it, I felt like all of that resistance that I'm the only person in my family who's ever visited Auschwitz. And it was fascinating to me because, you know, I called my mother and I told her about it. And then I said, do you think I should tell Aunt Helene, who's my great aunt, who's 95? And she's like, she doesn't want to hear about this. And that was really interesting for me to realize how much that for them, that's a place that you disavow. But for me, and I think for us, it felt like a very, very important thing to see that allows you a deeper understanding and empathy for the people that you come from, and also just a deeper understanding about just, and this is something that the movie Zone of Interest did so beautifully, is just how mundane evil can be. And that's why it's so insidious, is that we think that, you know, when humans turn, that it's going to be this, we're going to have these incredible signs, and as you said, it's going to be big and actually it happens in this very, can happen in this incredibly incremental and orderly way. And that was something that was a very powerful realization. Mm-hmm. And then to just go there and be doing our jobs, you know, someone has to move a light, someone has to get a cup of coffee. And we had to remind ourselves, like, we're here because seeing this on screen is going to be, nothing else can stand in for it, and seeing it on screen is powerful.
Da hat sie recht, denn ihre jüdische Identität, die hat sie dann doch mehr geprägt, als sie selbst es bis dahin gedacht hat.
My grandmother passed away in 2016. She was 96, and you know, she was a Reform Jew, but it was a very, very big part of her life. And you know, I didn't have a bar mitzvah because we had bat mitzvah, because in our family, my grandfather thought girls didn't need to do it, just boys have to become men, women don't have to do it. We were excused. But I did go to Hebrew school, and I did have a very rich Jewish life. But it was something that was much more cultural for me, and sort of just classic familial obligation. And after she died, I spent time studying with a rabbi. I spent time, reading not just religious texts, but, you know, important writers like, you know, Yehuda Amichai, people who I hadn't engaged with before. And, you know, I run my company with my producing partner, Michael, who is also Jewish. And it felt like we felt strongly from the minute we read the script that it was something that we would be very proud to have been a part of. And that felt important, something to do for the people who came after us, and something we would be glad that we had in the world for our children. And so it felt very important, and like a real mission. And I remember my father saying, like, being a little confounded, like, so you're going to go to Poland and Germany for 3 months and, you know, deal with this heavy material and be cold? And I thought, you know, no, this, I feel a deep, I don't quite understand what there is there that I need to know, but I know that I do. And I did feel like I left very changed. I think the thing that I really love about being Jewish is that to be Jewish, you don't have to expressly have a relationship with God. It's so deeply about community. And it's so deep, you know, even just the Jewish idea. I mean, my grandmother always said, like, she didn't say, like, when you die, you're going to go to heaven. She said, when you die, you're going to be remembered in the hearts of the people that love you. Mm-hmm. And that focus on the now, and that focus on being an active member of your community, on being a person people can rely on being a source of support, on always being able to recommend a doctor or a beautician, or to show up with bagels in case of an emergency. That to me is being Jewish. And to me, it's a very, very beautiful set of values that will define me for my whole life.
Ja, hier schiebt sie oder auch Stephen Fry noch Being a Mensch hinterher.
Ja, ich glaube, dass es schwierig ist, Lena Dunham zu treffen, ohne mit ihr über ihren Erfolg von Girls zu sprechen. Ich meine, da war sie ja multimedial involviert damals.
Das stimmt, und ich dachte auch irgendwie, hier geht's irgendwie wirklich um die ganz großen Themen, ob da jetzt irgendwie Girls reinpasst, der ein bisschen im Kontrast steht zu Treasure. Aber tatsächlich, sie spricht auch heute noch unglaublich gerne drüber.
I was really young. I'm going to be 38. I was 23 when I wrote the pilot of Girls, and it defined my whole 20s. And I recognized...
You knew all those rude words even then.
And I think I recognized even then, and I also had some great mentors who told me that the kind of energy that surrounded that show, I'm not going to say, like, you know, it was, we weren't number one in the ratings or something, but there was a lot of conversation around it. But that doesn't happen all the time. And also since then, you know, that was back when there were just a couple of shows on every week. There's like 800 shows that come out a year now. and I probably watched 700 of them. And so I think, and I was also lucky to have artist parents who told me, like, if you want to do this for a job, it's going to go up, it's going to go down, it's going to change. You have to be in it for the work and the experience of the work and not the response to the work. And that's one of the reasons why doing this was so meaningful to me, is because I only want to make things where the experience, like, furthers my understanding of not my humanity. It's not about necessarily, you know, an agenda about success or how I'm perceived or Golden Globes. Yeah. I literally can't find my Golden Globes.
Das glaube ich hier sofort, genauso wie sie jetzt, 15 Jahre nach Girls vom Revival, das es gerade überall gibt, ziemlich überrascht ist.
Honestly, thank you to the TikTok algorithm. I don't know, but but it's, I will say that it is nice, you know, when the show came out, people had like more empathy for Tony Soprano than they did for these just naughty girls who were having some, you know, inappropriate sexual encounters. And the fact that it still resonates, and that it resonates for young people, and that it resonates for, you know, as a show that was like not even, we were barely in the era of social media when it began. And so it's very special. My attitude is always kind of, I love making things, so I'm just always on to the next. And so I've never rewatched Girls, but occasionally now someone will send me a video, you know, if something goes viral, I'll watch and I'll go, you know what? That was kind of funny. Like, it's just a lot.
It works for gay men, too, believe me. I mean,
thank you.
I have no idea what a vulva is, but I can still enjoy the show.
That means everything to me, and I was raised by gay men, so that's very important to me. I'm actually in the middle of shooting a new show right now in London, and it's really, I had a really great time. I spent time, you know, writing prose, directed a few movies, did this, and now to be back and reminded of how much I love making TV has been really lovely. And I'm also not expecting a girl-sized reaction, but it's nice to know also, I think every artist should know that when they make something, even if the response is complicated in the moment or even quiet, that in this new world, things can be constantly found by the right audience and resuscitated for the people who need them. And that, to me, is very special. I love that art always kind of, it arcs towards the people who need it, even if it takes a little while.
Ich würde sagen, an dieser Stelle Zeit für einen Girls Rewatch.
Dafür ist es, glaube ich, immer Zeit, kann man immer gut machen. Und wenn oder während ihr das macht, könnt ihr natürlich auch am Donnerstag ins Kino gehen und euch den neuesten Film mit Lena Dunham angucken von Julia von Heinz. Treasure, Familie ist ein fremdes Land, jetzt diese Woche draußen. Und wo wir gerade beim Fernsehen zumindest kurz gewesen sind, wenn du in einem Flugzeug sitzt, das vorne Monitore hat, also quasi im Rücksitz deines Vordermenschen, Langstreckenflug, ich hörte, du hast schon mal den ein oder anderen davon hinter dich gebracht.
Den ein oder anderen, so, ja.
Was guckst du da?
Also tatsächlich meistens den Streckenverlauf, call me nerdy. Ich starre da stundenlang drauf.
Super. Vor allen Dingen am schönsten immer, wenn die gesamte Karte bei Transatlantikflügen eingeblendet werden und man versucht zu erkennen, wie sich das Flugzeug auf dem Monitor alle 45 Minuten gefühlt einen Millimeter weiter bewegt hat.
Und ich habe in dieser Zeit kein einziges Mal geblinzelt.
So, das ist der Zen-Buddhismus von Anna Wollner. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht. Ich hingegen bleibe, das ist auch so ein Flugding, dann doch immer irgendwie bei so Serien wie Friends hängen. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil das so eine Serien sind, die Fluggesellschaften irgendwann mal vor 20 Jahren eingekauft haben und seitdem einfach in Dauerschleife abspulen, weil war ja nun mal teuer, muss geguckt werden und weil man da oben in 10.000 Meter Höhe aufgrund des Luftdrucks wahrscheinlich sowieso ein bisschen grundbenebelt ist. Also, aber wir machen jetzt keine Kritik an der Sitcom an sich, sprechen darüber, wie schlecht sie dann doch manchmal gealtert ist, gerade wenn sie so alt ist wie zum Beispiel Friends. Wir sprechen über eine neue Sitcom und das soll es auch noch geben, dann tatsächlich auch noch eine aus Deutschland. Hört auf zu zittern, es wird gut. Mitten in Berlin, spielenderweise, gedreht allerdings in Köln im Studio, Jugend, Unterzeile, es ist kompliziert, heißt sie. Ist das jetzt, wie ich schon lesen konnte, wirklich das deutsche Friends?
Also vom Setting her ja, von der Folgenanzahl natürlich nein. Ne? Also Jugend hat 8 Folgen, Friends 236 oder ein Flug nach New York mit Verspätung. 4 Freunde, 3 davon wohnen zusammen in der WG, also so Sitcom-Stil, echt mit Couch in der Mitte vom Wohnzimmer als zentraler Dreh- und Angelpunkt. Dann gibt's noch einen, Frank, der wohnt in der Wohnung gegenüber, kommt aber ständig vorbei. Über den Flur, kennen wir auch aus der ein oder anderen Sitcom. Und dann gibt's noch ein amerikanisches Diner, in dem sie ständig hocken und auf der Suche sind nach Glück, nach Liebe, Geld oder manchmal einfach nur nach dem Sinn des Lebens oder wahlweise auch ganz profan nach Sex.
Was sagt es über mich aus, wenn ich Intimität nur über Verachtung herstellen kann?
Alles eigentlich. Diese Äußerlichkeiten, das ist so unreif. Wenn du einmal anfängst zu verstehen, wie viel tiefer du bei einem Menschen gucken kannst, dann...
Also ein großer Penis.
Fick mich, du linke Sau.
Ich mach grad Sex-Detox, um mich wieder zu spüren. Also so ganzheitlich.
Ist nicht die eigentliche Frage, was... ist Liebe.
Ja, das sind eben die Fragen, die einen auf dem Weg von der Jugend zum Erwachsenwerden beschäftigen, wenn man das überhaupt will, dieses Erwachsenwerden. Kleiner Spoiler, die hier wollen es eigentlich überhaupt nicht.
So, kleine Nachfrage an dieser Stelle, aber nicht gedreht vor einem Live-Publikum mit offener Dreh- und Schwenkbühne.
Nein, und warum nicht? Darüber wirst du gleich im Gespräch mit Drehbuchautor und Regisseur Stefan Stuckmann alles erfahren.
Oh, da werden wir gleich mehr drüber wissen. Vorher noch die wichtige Frage, amerikanische Formate kopieren, das böse Wort. Klappt gerne mal gar nicht, also kann zumindest böse ins Auge gehen. Das klingt jetzt hier nicht nach einem Flop. Woran liegt's?
Es liegt am selbstironischen Ansatz. Ne? Die haben vollkommen im Studio gedreht, in Köln, obwohl es in Neukölln spielt, also ein paar hundert Kilometer weiter nach Ost,
so, ich glaube,
Nordost.
Ich glaube, es gibt Menschen genug, die Neukölln irgendwo in Nordrhein-Westfalen im Rheinland vermutlich.
Okay, Neukölln ist ein Stadtteil von Berlin.
Ich will es nicht völlig ausschließen. Also,
Lustigerweise, da habe ich mit Stefan Stuckmann auch drüber gesprochen, die machen auch einen Fahrradausflug aufs Tempelhofer Feld vor einer ganz billigen Rückprojektion. Aber das ist natürlich Absicht. Ne? Also die Themen aber, die sind absolut Zeitgeist, die Dialoge sind on point. Ich habe manchmal tatsächlich zurückgespult, um diese verkopften Gags nochmal zu hören und ich bin auch immer noch verwundert, dass du es noch nicht geguckt hast, Lieblingsschauspieler dabei ist, ja. Nämlich Thomas Schubert.
Ich hatte noch keine Zeit, ich will es doch sehen. Ja. Himmel noch eins.
Also von mir aus könnten es tatsächlich noch 228 Folgen werden, dann wären wir bei der Länge von Friends.
So, du schwärmst, das wissen wir, mit deinem kalten Herz aus Granit. Nicht einfach nur so, sondern du hast, was wahrscheinlich die ganze Sache noch unterstützt, dich mit dem Head dahinter getroffen, dem Drehbuchautoren Stefan Stuckmann. Der hat unter anderem die Serie Eichwald MDB gemacht. Wem das nichts sagt, dem würde ich noch die Heute-Show an den Kopf schmeißen. Kreumann hat er auch geschrieben, zu, glaube ich, größten Teilen sogar, ne? Noch einiges mehr. Wirkt erstmal wie ein sehr sympathischer Typ.
Total. Also wir schwurften beim Einpegeln des Aufnahmegeräts etwas ab an der Grenze, um es mit Helge Schneider zu sagen. Wir sprachen über Bäcker in Berlin, Zeit für Brot und die Qualität von Blechkuchen bei Toben. Das wollte ich jetzt aus Zeitgründen euch ersparen. Deswegen platzt es jetzt etwas abrupt ins eigentliche Interview, weil wir beide, also Stefan und ich, den Bogen verpasst haben für eine galante Anmoderation. Ich habe in den Pressenotizen zur Serie gelesen, dass es diese Serie eigentlich hätte gar nicht geben dürfen, weil du nach deiner letzten Serie, Eichwald MDB, eigentlich deinen Beruf an den Nagel hast hängen wollen und sogar auch schon getan hattest ein bisschen.
Ja, ist richtig. Ich war über die Jahre immer mal wieder so mit 1 oder 2 Schritten raus aus der Tür und bin dann wieder reingekommen. Ist eine lange Geschichte, kann man auch viel. Ich kann mal, räum mir meinen Therapeuten noch anrufen.
Kann man dazu schalten.
Es ist einfach, also da bin ich auch nicht der Einzige, der es erzählt. Es ist ein hartes Geschäft, vor allem, also nicht, wenn man Geld verdienen muss. Das kann man gerade, wenn man Comedy schreibt und dann gut, also einen guten Namen hat, ist es nicht so schwer, da irgendwie von zu leben. Aber wenn man sagt, das muss auch noch gut werden und man möchte auch noch hinterstehen und man möchte auch noch Sachen machen, die jetzt nicht so dem deutschen Mainstream-Comedy-Klischee entsprechen, dann ist es schon hart. Und auch gerade die letzten Jahre, also man denkt jetzt, also jetzt gerade ist Krise, aber man denkt, jetzt kommt man aus dieser goldenen Fernsehzeit, wo das Geld geflossen ist ohne Ende. Aber selbst das war keine tolle Zeit für deutsche Comedy, weil tatsächlich die ganzen Streaming-Dienste immer diesen, also der englische Satz ist immer, Comedy doesn't travel. Was einfach nur heißt, so im Ausland interessiert niemanden, was die Deutschen witzig finden. Natürlich auch zu Recht, weil wir jetzt humormäßig nicht das Spitzenland sind. Aber es war schon irgendwie bitter, weil ich da, also damals, als ich meine erste Serie gemacht habe, Eichwald MDB, 2 Staffeln machen dürfen fürs ZDF, war ich so ein bisschen mit da vorne dabei. Wir waren so eine der ersten 9 deutschen Serien. Und dann dachte ich so, ja cool, das wird jetzt ja super laufen für mich. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Also ich habe eigentlich ganz gut gelebt, weil ich einfach super viel entwickeln durfte und dafür auch bezahlt wurde. Aber es sind Jahre vorbeigegangen, wo ich einfach nichts verkauft habe und immer hätte arbeiten können für andere Serien, die dann irgendwie so, also in Deutschland wird ja immer so, also eigentlich in jedem Land wird Fernsehen immer komisch entwickelt. Oft steht gar nicht der Autor oder die Autorin am Anfang von so einer Serie, sondern oft ist es so, man kauft irgendein Romanrecht ein oder man macht ein Remake von irgendwas oder man hat irgendwie einen großen Namen am Start als Schauspielerin und möchte damit irgendwas machen und leider entstehen die meisten Serien so und jetzt rede ich schon viel zu viel, aber tatsächlich war ich immer mal wieder kurz frustriert davon und dachte, vielleicht mache ich jetzt einfach mal was anderes. Keine Ahnung, programmieren oder dann habe ich mit Stand-Up-Comedy angefangen. Und dann kam irgendwann Covid, die ganze Pandemie und dann war irgendwie nichts mehr mit Stand-Up-Comedy und dann dachte ich so, okay, dann muss ich mich jetzt erstmal wieder aufs Geld verdienen konzentrieren und habe wieder geschrieben und bin so in diese Serie reingestolpert. Jugend.
Ich habe nur eine kurze Zwischenfrage, die mir spontan eingefallen ist, weil dieses Comedy Doesn't Travel, How to Sell Drugs Online Fast zum Beispiel, ist das für dich Comedy oder ist das... Weil die war ja, das ist jetzt das einzige Beispiel, was mir spontan einfällt, dann eine Serie, die ja auch international total erfolgreich war.
Ja, also Comedy, also es ist ja immer die Frage so, Comedy ist ja oft ein Teil von vielen anderen Sachen. Also es gibt zum Beispiel viele Krimis, die auch witzig sind und dann ist es halt so eine Mischform. Ich würde sagen so, How to Tell and Drugs Fast ist natürlich eine sehr witzige Serie. Ich würde aber sagen, ist jetzt nicht... Comedy wäre nicht das erste Attribut, was ich dir aufkleben würde. Es ist natürlich auch eine Comedy-Serie, aber ich glaube, in erster Linie ist es so eine Young-Adult-Serie, die natürlich auch einen starken dramatischen Kern hat und darüber auch eher verkauft wird.
Das macht Sinn, aber sonst fällt mir tatsächlich auch keine deutsche Comedy-Serie ein, die es im Ausland geschafft hat.
Ja, ja, und auch umgekehrt, so selbst wenn man zurückguckt, die letzten großen Comedy-Serien der 20 Jahre waren eigentlich alles Lizenzen, also offizielle oder inoffizielle. Also Stromberg war The Office. Pastefka war Curb Your Enthusiasm am Anfang, hat sich natürlich weiter dann davon entfernt. Die Discounter ist, glaube ich, eine niederländische Serie. Jerks war, glaube ich, eine israelische Serie.
Wir haben eben, als das Mikrofon noch aus war, über unsere Jugenden gesprochen. Ich habe mich beim Gucken von Jugend gefragt, wie viel Zeit hast du in deiner Jugend vorm Fernseher verbracht?
Ich musste jetzt sofort denken, so, die Fernsehregel. Wir hatten mal irgendwann eine Zeit, als ich klein war, da durften wir eine halbe Stunde Fernseh gucken pro Tag. Und ich dachte am Anfang, als meine Mutter mit dieser Idee um die Ecke kam, das ist ja viel zu wenig. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich damit dicke auskomme. Ich weiß, so nach einem Monat hatte ich, glaube ich, 8 Stunden aufgespart oder so, die ich dann in einem hätte weggucken können. Also tatsächlich habe ich, glaube ich, weniger geguckt, als ich dachte. Ich bin tatsächlich auch nicht der klassische Binger. Also ich habe in meinem Leben super viel geguckt, aber ich bin dann doch immer relativ selektiv. Also wenn mir irgendwas nicht gefällt, schalte ich schnell weg. Oder wenn ich irgendwas, wenn ich denke, jetzt habe ich es verstanden, das gucke ich dann so aus professionellem Interesse, gucke ich auch nicht alles. Dann denke ich so, okay, gucke ich jetzt 2 Stunden von der Serie, dann denke ich, ich habe es verstanden und dann ist auch gut. Also tatsächlich bin ich gar nicht so sehr, ich bin gar nicht so sehr das krasse Fernsehkind, glaube ich.
Wann hast du das letzte Mal Friends durchgeguckt?
Lange her. Ich habe vor 2 Jahren Seinfeld nochmal komplett durchgeguckt. Aber Friends habe ich, glaube ich, tatsächlich nur damals durchgeguckt, als es lief und zu Ende ging. Und dann mal immer wieder selektiv. Also auch immer wieder, wenn ich mal dachte, die eine Folge, die möchte ich nochmal sehen. Oder jetzt auch in Vorbereitung auf Jugend, wo man sich nochmal so ein paar Referenzen angeguckt hat. Aber das habe ich tatsächlich nur einmal komplett gesehen, als es tatsächlich noch im Fernsehen lief und wir jung waren.
Es ist natürlich, hat diese Frage einen Hintergrund, denn es ist gerade schon ein bisschen durchgeschieden. Jugend ist total anachronistisch. Es ist eigentlich eine Serie, die es vor 30 Jahren hätte geben müssen im deutschen Fernsehen. Es ist eine Reminiszenz oder eine Hommage an die guten alten Sitcoms der 90er Jahre. Da fällt mir Friends natürlich als erstes ein. Warum findest du, ist es trotzdem genau jetzt die richtige Zeit für eine Serie wie Jugend?
Das Interessante ist ja, dass das eine Form ist, die keiner mehr macht gerade. Also gerade auch Script Notes ist so ein amerikanischer Podcast, wo es ums Drehbuchschreiben geht, auch tolle Autoren, die den machen und auch immer wieder Leute zu Gast, die irgendwie sehr bekannt sind. Da ging es gerade vor 2, 3 Wochen darum, so was das für eine prägende Form für viele Autorinnen oder Macher war, die aber gar nicht mehr produziert wird richtig. Gleichzeitig ist es absurde, dass all diese Serien, diese großen ikonischen Sitcoms der letzten 30 Jahre wahnsinnig erfolgreich sind, nach wie vor. Also auch gerade Seinfeld, Friends, die 2 großen Serien der 90er, hatten ja beide nochmal totales Revival auf Netflix, waren sogar beide in mehreren Jahren, glaube ich, die erfolgreichste Streaming-Serie der Welt. Und es ist ein bisschen wie jede Generation so eine neue Beatlemania hat, hat auch Friends und Seinfeld jetzt in dieser Streaming-Zeit, finden immer wieder neues Publikum, einfach auch, weil die beide sehr zeitlos sind. Meiner Arbeit an Jugend liegt die These zugrunde, dass also der Grund dafür, dass es diese Serien gerade nicht mehr gibt, ist nicht der, dass diese Form altbacken ist und überholt, sondern ich glaube, dass man das nicht macht, ist einfach nur eine Modeerscheinung. Und wenn man da tiefer reingeht, gibt es auch gute Gründe für. Also weil Streamingdienste, ich habe auch zum Beispiel Netflix immer mal wieder versucht, sowas wie Jugend zu pitchen. Und die sagen dann so, ja, das stimmt, The Office, Seinfeld, Friends bei uns sind wahnsinnig erfolgreich und wir finden das super. Aber die glauben, dass es nur deswegen erfolgreich ist, weil es da eben schon 200 Folgen pro Serie gibt und man als Zuschauerin weiß, so, ich kann mich da jetzt reinwerfen. Ich fange jetzt an, Friends ist super, haben mir 18 Leute erzählt und ich kann das jetzt 3 Monate gucken. Und Ross und Rachel begleiten mich jetzt einfach durch mein Leben. Wenn jetzt ZDF Neo mit 8 Folgen Jugend um die Ecke kommt und sagt so, hey, hier Tim, Katrin, Frank und Sophie, nette Leute, dann geht so, ja gut, aber 8 Folgen, das sind irgendwie 4 Stunden, dann bin ich damit, noch nicht mal 3 Stunden, dann bin ich damit durch. Und dann, so, tatsächlich ist das einfach, weil all diese privaten Streamingdienste und Fernsehsender so sehr vom Marketing denken und natürlich auch strategisch denken müssen, weil das ein harter Kampf um den Zuschauer ist und die Zuschauerin, trauen die sich ja nicht dran. Und auf der anderen Seite ist das natürlich gerade die Stärke von einem öffentlichen rechtlichen Sender und von ZDF Neo, dass sie sagen können, so, ja cool, wir machen das jetzt einfach und wir gucken mal, wie es ankommt. Es darf jetzt natürlich nicht total floppen, aber ich bin relativ sicher, dass sie es fortsetzen würden, auch wenn es nur okay läuft erstmal. Wir brauchen natürlich gute Kritiken so, aber das muss jetzt nicht der Straßenfeger werden, um eine zweite Staffel zu verdienen, weil die natürlich ein bisschen mehr Durchhaltevermögen haben und auch haben sollen, qua Rundfunkauftrag.
Aber tendenziell, also korrigier mich bitte, ich vermute jetzt mal, die Serie war in der Produktion relativ günstig, weil ihr habt ja wirklich komplett im Studio gedreht. Ihr habt die Wohnungen, ihr habt das Diner. Es gibt einen Fahrradausflug auf dem Tempelhofer Feld und das ist sehr billiges Blue oder Greenscreen. Es hat nur noch gefehlt, dass jemand mit dem Föhn hinter der Kamera steht für den Fahrtwind, was aber natürlich Absicht ist und was ich in dem Moment auch total, also ich fand es großartig, weil man, weil sonst ist ja alles so auf TikTok und Instagram aus und im weichen Gegenlicht gezeichnet, mit blumiger Musik untermalt, damit es möglichst gut auch irgendwie in kurzen Clips vermarktbar ist. Das ist ja genau das Gegenteil, oder? Also ZDF muss ja auch gesagt haben, geil, hier sind, weiß ich nicht, 500.000 Macht.
Ja, das Ding ist, ich dachte auch am Anfang, also wir sind beide naiv, also ich dachte auch am Anfang so, das ist ja total billig, wir machen das hier ins Studio, gehen morgens rein, Licht an, fertig. Das Ding ist, eigentlich verschiebt man nur die Kräfte, weil so eine Studioproduktion, man muss sich das vorstellen wie eine Autofabrik. So tatsächlich ein Auto zu bauen ist erstmal wahnsinnig teuer, weil wenn man nur ein Auto baut, man entwirft ein Auto, baut ein Stück davon, dann hat man halt keine Metallpresse, man hat kein Fließband und so weiter. Das heißt, es ist super arschteuer. Ab einer bestimmten Anzahl Autos sagt man, okay, jetzt können wir eine Fabrik bauen, dann machen wir irgendwie diese Metallpresse, die Kotflügel genau richtig presst, dann haben wir ein Fließband und so. Und so eine Serienproduktion, die im Studio spielt, funktioniert eigentlich genauso. Und es stellt sich raus, so die Folge, ab der das so viel billiger wird als...
Ist Folge 9. Die es nicht gibt, weil es nur 8 gibt.
Also man hätte das in weniger Zeit drehen können, dadurch, dass es im Studio gespielt hat. Wir haben uns aber den Luxus erlaubt, ein bisschen länger zu arbeiten an jeder Szene. Also es ist immer noch absurd wenig. Also wir haben in der Regel 4 oder 5 Takes gemacht pro Einstellung, was im Vergleich zu, weiß nicht, einem Tatort vor 20 Jahren einfach ein Witz ist. Also die hatten doppelt oder dreimal so viel Zeit. Aber im Vergleich zu anderen Comedy-Produktionen war das immer noch luxuriös, weil wir oft 20-30% mehr Zeit hätten, als wir gehabt hätten, wenn wir quasi mit dieser ganzen Wohnmobilparade von echter Location zu echter Location gezogen werden. Also insofern war es im Schnitt schon billiger, wir haben das Geld aber einfach benutzt, um es besser zu machen, um mehr dran zu feilen.
Habt ihr mal über das, was ja irgendwie die Sitcoms in den 90ern auch ausgemacht hat, diese eingespielten Lacher, habt ihr das mal probiert, ob das funktioniert hätte?
Wir haben es nicht probiert. Wir haben immer mal wieder kurz darüber gesprochen. Wir waren uns aber relativ einig, dass das wahrscheinlich eine schlechte Idee ist. Das Problem ist ja auch, dass es in Deutschland niemand so richtig versteht, dass die Leute bei den großen Sitcoms alle quasi lachen, weil sie wirklich im Studio saßen. Ja. Also Seinfeld, Friends, Big Bang Theory, da sitzen 200 Leute im Publikum und die lachen, weil sie es sehen und es witzig ist. So. Und oft wird dann nur die eine Hälfte vor Publikum gedreht und die andere Hälfte wurde dann gezeigt, einfach weil es zu aufwendig ist und man die Leute nicht 8 Stunden da sitzen lassen will für den ganzen Drehzeitraum. Aber es sind echte Lacher. Und in Deutschland denken alle immer, das wäre Konserve, weil es natürlich synchronisiert ist und die Lacher dann nicht mehr echt sind, sondern tatsächlich aus der Konserve kommen. Wir hätten das gerne gemacht mit einem Publikum und echten Lachern und ein bisschen Stimmung in der Hütte. Uns war aber relativ schnell klar, dass man sich auch das nicht leisten kann, weil das einfach alles noch krasser verkompliziert hätte.
Wie sehr haben dich die Schauspielenden gehasst, ob deiner Dialoge?
Mir hat letztens jemand gesagt, dass ich extra dafür meine Dialoge in die Hölle kommen werde. Hat sich dann aber nachentschuldigt, weil er meinte, das ist, er liebt's ja eigentlich. Also es ist immer eine Hassliebe. Also es, ich wurde auch schon angeschrien am Set, einfach weil man dann, also oft, also jeder Schauspieler, jede Schauspielerin hat irgendwie einen anderen Weg, so in die Szene zu gehen. Es gibt manchmal Leute, die, wenn sie in der Szene wütend werden müssen, werden sie selber wütend. Und das habe ich auch schon erlebt, dass mir jemand mitten im Take, oder ich habe gesagt, so, hey, hier ist ein Doppelpunkt, spiel das mal irgendwie, rhythmisier das mal anders beim Sprechen, und er so, halt die Fresse. Und war immer sauer. Aber am Ende ist es trotzdem immer eine große Freude am Text, einfach weil das ja oft Leute sind, die im deutschen Fernsehen dann einfach viel Vorarm machen müssen oder viel von diesen durchgehangenen Krimi-Dialogen und sich dann freuen, wenn sie mal irgendwie gefordert werden.
Also ich glaube tatsächlich, dass ich das, du hast es, es sind nur 3 Stunden und ich glaube wirklich, oder 3,5, ich will es nochmal gucken, weil ich glaube, ich viele der Dialoge und viele dieser doppelten, dreifachen Wortspielebenen beim ersten Mal überhaupt nicht erschließen, weil man jetzt nicht im Sinne von einem Karlauer nach dem nächsten beballert wird, sondern weil das so tiefgreifend ist und auch so den Zeitgeist einfängt, dass man das, glaube ich, mehrfach hören oder gucken muss, um wirklich alles mit aufzusaugen.
Ich frage mich auch manchmal, ob das unser Untergang sein wird. Ich saß letztens wieder im Zug und vor mir saß so eine Frau, 5 Jahre jünger als ich, und hat irgendwie, war die ganze Zeit so mit WhatsApp beschäftigt. Also ich habe natürlich nicht gelesen, aber ich habe gesehen, so, da ist passiert relativ viel auf ihrem WhatsApp. Und sie hat die ganze Zeit währenddessen irgendwie die Jeffrey Dahmer-Story geguckt auf Netflix.
Ach, schön, ja.
Und ich dachte so, Leute, so geht das nicht. So, wir geben uns Mühe, das zu machen. Ihr könnt da nicht währenddessen hier irgendwie noch rumtexten. So will man natürlich, also sowas möchte man dann nicht herstellen, was Leute so im Augenwinkel gucken. Also.
Ja, aber am Ende ist es doch genau das. Also ich habe mich mit Roland Emmerich neulich drüber unterhalten, der irgendwie für 250 Millionen dieses antike Rom aufgebaut hat in dieser furchtbaren Serie Those About to Die, mit dem Wissen, die Leute gucken nicht hin, weil sie nebenher irgendwas anderes machen, weil es gestreamt wird.
Ja.
Und das finde ich einfach immer so total bitter. Ich meine, Radio, Podcast ist ein Nebenbei-Medium, aber einfach von vornherein. Aber eine Serie, ein Film ist das ja nicht. Und wenn auch irgendwie, keine Ahnung, Martin Scorsese für Netflix oder Apple irgendwas dreht und er genau weiß, die meisten Leute machen dabei Haushalt.
Ich weiß nicht, ob Martin Scorsese das mit dem Wissen seine Filme macht, aber.
Nein, aber es ist ja halt diese Frustration, also natürlich macht er es nicht, aber diese dann am Ende dieses Frustrationslevel, was man dann als Künstler, Künstlerin hat.
Es gibt ja auch 1000 verschiedene Zugänge dazu, aber also ich fände das eigentlich furchtbar, wenn ich solche Sachen machen müsste, die also gerade weil es ja auch bei Serien nicht funktioniert. Also mein erster Job vor 20 Jahren war RTL Freitagnacht News und das lief immer Freitagabend auf RTL nach 7 Tage, 7 Köpfe. Und ich weiß nicht, die RTL-Redakteurin kam in meiner ersten Woche rein und meinte so, ey Stefan, denk dran, die Leute, die das gucken, die sind irgendwie zwischen 14 und 20 und die trinken sich gerade warm, bevor sie gleich in die Disco gehen. Damals hat man noch Disco gesagt. So. Und ich dachte so, okay. Und damals war es irgendwie okay für mich, weil das alles so kleinteilig war. Man hat da nie irgendwas gemacht, was länger als 3 Minuten war. Oft war es nur ein einzelner Witz, den man so rausgeschossen hat. Und dann dachte ich so, okay, damit, das funktioniert, damit kann man irgendwie arbeiten. Das ist Show, es ist einfach, es ist wahnsinnig kleinteilig. Und aber wenn man Figuren dahinstellt, wenn man eine Geschichte erzählt, ich habe auch im Laufe meiner Karriere gemerkt, so, ich bin hauptsächlich Geschichtenerzähler. Also ich bin gerne witzig, ich denke mir gerne Witze aus, aber ich find's heute viel spannender zu arbeiten, weil ich Figuren habe und mich mit deren Psychologie beschäftigen kann und die quasi in die Geschichte einbetten kann. Und sowas kann man nur ernsthaft machen, wenn man weiß, die Leute konzentrieren sich darauf und die gucken auch richtig zu und hören richtig zu.
Aber hier ist es ja jetzt auch, also wir haben ja jetzt keine lineare, horizontale Handlung mit Anfang, Mitte, Ende. Es sind ja eigentlich, also jede Folge hat ein Thema. Die ist ja auch nochmal mit diesen Inserts, was wahrscheinlich der falsche Fachbegriff ist, also einfach mit diesen Bildern, die thematisch zu der Folge passen. Wie hast du das dann beim Schreiben angelegt? Also hast du schon das große Konstrukt gehabt? Du wusstest, wo du herkommst und wusstest, wo du hin willst?
Das Besondere an Jugend ist ja, also was auch das Besondere an den meisten Sitcoms ist, dass die quasi keine starke horizontale Erzählung haben. Oft gar keine. Manchmal schleift sich das sowas im Laufe der Jahre ein, weil, also Friends, How I Met Your Mother, wenn man die lange guckt, merkt man natürlich, irgendwann geht so die quasi die alltägliche Erzählung wird so ein bisschen ermüdet und dann wird es ersetzt durch also eine große horizontale Liebesgeschichte. Dann kommen Ross und Rachel zusammen oder sind wieder nicht zusammen oder irgendwas passiert, irgendjemand wird schwanger, heiratet. Aber in der Regel sind Sitcoms wirklich nur pro Folge gedacht und am Ende jeder Folge wird alles wieder auf Anfang gestellt. Das fand ich wahnsinnig spannend, eben weil das eigentlich der Gegenentwurf ist zum großen Erzähltrend der letzten 15 Jahre. Also im Zuge dieser ganzen Streamingzeit wird ja wahnsinnig sehr viel geredet und geschrieben über diese Mega-Erzählungen der modernen Zeit, also sowas Game of Thrones, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln, sieben Staffeln mit 10 Stunden jeweils, 70 Stunden Fernsehen, ein riesiger Bogen, es gibt keine Romane mehr, jetzt werden Serien gemacht und man hängt jahrelang in dieser Serie fest. Alles schön und gut, gibt's ja auch, also wurde auch überstrapaziert, gibt auch viele, die einfach nur Zeit verschwenden, aber es gibt ja ganz tolle Serien. Ich habe Mad Men geliebt, ich habe die Sopranos geliebt, ganz tolle Sachen. Gleichzeitig, wenn man viel sowas schreibt und guckt, merkt man auch, ey, warte mal, es gibt so viele Sachen, die man damit nicht erzählen kann. Und das ist dann das Tolle an Sitcoms, sowas wie die Sopranos oder Game of Thrones, das ist wie so ein riesiger Güterzug, der einfach um Schienen liest und so viel eigene Masse hat, dass er einfach weiterrollt. Und Sitcom ist dagegen so ein kleiner Hubschrauber, wo ich kann beliebig in irgendeiner Handlung landen und einfach loserzählen. Also all diese Beziehungen, die wir in Jugend haben, keine Ahnung, Folge 8, Katrin datet einen älteren Mann. So, ich kann einfach quasi sagen so, ey, Katrin datet einen älteren Mann, die kennen sich jetzt einen Monat und jetzt wird's langsam ernst, los. So, wenn ich sowas in einer Serie wie dem Mad Men oder This Is Us erzählen würde, müsste ich eine Staffel Anlauf nehmen. Die lernen sich kennen, erstes Date, zweites Date, drittes Date, viertes Date und irgendwann ist es okay, jetzt wird's ernst. Bei einer Sitcom brauche ich das alles nicht und das ist wahnsinnig erfrischend und fühlt sich an, als hätte man irgendwie sich so einen kleinen Sportwagen gekauft oder ein Rennrad und kann einfach machen, was man will. Man kann hinfahren, wohin man will und man braucht auch keine große Prämisse. Es gibt ja Folge 2, ist einfach nur, jemand hat ein Fahrrad und das ist kaputt. Und dann geht's los.
Die Serie heißt Jugend. Es geht um junge Menschen. Ich würde uns beide jetzt auch noch als einigermaßen jung beschreiben, vorsichtig formuliert. Wir sind beide Kinder der 80er. Aber trotzdem, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich irgendwie jüngere Menschen als mich in U-S-Bahn oder den öffentlichen Verkehrsmitteln miteinander reden höre, da liegen Generationen dazwischen. Mhm. Wie schaffst du es beim Drehbuchschreiben, den Zugang zur Zielgruppe? Also das ist ja ganz oft, dass man irgendwie sagt, da ist jemand, der legt jetzt jungen Menschen irgendwas in den Mund, was sie aber nie im Leben sagen würden. Und es klingt halt einfach scheiße. Ja. Das ist bei Jugend aber überhaupt nicht der Fall. Mhm. Wie schaffst du es? Du weißt, wo ich hin will. Ne? Also den Zugang zur Zielgruppe nicht so von oben herauf zu haben, sondern inklusiv.
Ich denke eh nicht so viel in Zielgruppen. Also ja, ZDF Neo sagt natürlich so, Zielgruppe ist irgendwas von, ich glaube, 20 bis 40. Und die sind dann auch super wichtig. Oder 18 bis 40. Innerhalb der Serie sind die Figuren ja auch relativ weit aufgespreizt. Also so gefühlt die, auf die man zuerst guckt, sind alle so zwischen 30 und 40. Aber dann gibt's so Sophie, die neue jüngere Mitbewohnerin, die Anfang 20 ist. Dann gibt's ihre Mutter, die Ende 40 ist. Das heißt, wenn man da drauf schaut, hat man schon so eine Spannweite von 30 Jahren. Als Autor höre ich Leuten wahnsinnig gerne zu, weil das einfach immer auch Recherche ist und sitze auch gerne in der U-Bahn und lausche einfach so ein bisschen. Und es stimmt ja gar nicht, dass junge Leute alle auf eine spezifische Art reden. Es gibt junge Leute, die haben eine konservativere Sprache als ich und es gibt ältere Leute, die komplett mehr so Straßenslang drauf haben als ich. Tatsächlich gibt es natürlich, wenn man so in die Milieus reingeht, gibt es natürlich eine spezifische Art von Jugendsprache, die sich dann auch in Kultur ausdrückt, in Hip-Hop und so weiter. Aber tatsächlich, wenn man das versucht zu umschiffen oder quasi mit einem offenen Ohr durch die Gegend läuft, ist es meiner Meinung nach gar nicht so schwer, irgendwie eine Sprache zu finden, die sich nirgendwo anbiedern will, also jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie Jugendsprache sein möchte, sondern die einfach organisch klingt und irgendwie authentisch. So, und dann, was natürlich auch immer ein super Trick ist, einfach die Leute zu fragen, die spielen.
Ich muss kurz auf die Uhr gucken. Ich habe gefühlt erst die Hälfte der Fragen gestellt, mit denen ich eigentlich mit dir reden wollte, aber irgendwann muss ich sonst zu viel schneiden. Möchtest du jetzt nach dieser Erfahrung erneut deinen Beruf an den Nagel hängen?
Nee, jetzt gerade finde ich es eigentlich ganz gut. Frag dann auch mal, wenn die ganzen Kritiken rauskommen. Das ist
Ich kann ihn jetzt beruhigen, die Kritiken sind da, nicht nur meine ist gut, ich habe ein bisschen quer gelesen, das Feuilleton Max auch.
Ach, da ist es aber, also Streicheleiheiten, nach denen sich Till Schweiger, glaube ich, seit mittlerweile 30 Jahren sehnt und sie vermutlich einfach nie bekommen wird. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich auch lieben. Ich habe es ganz oben auf der Liste, muss das sehen. Wie gesagt, allein schon, wenn Thomas Schubert mitspielt, dann kann es zumindest in meiner Vermutung nicht schlecht sein. Alle 8 Folgen Jugend, es ist kompliziert. Ob es dazu dann auch guten Pop gibt, kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen, findet ihr in der ZDF-Mediathek und da könnt ihr euch das alles angucken. Frau Wollner, es wird allerhöchste Zeit, wenn ich mal auf die Uhr gucke. Ich glaube, wir sind schon, also wir
kratzen. Wir sind eher auch schon drüber, ne?
Wir kratzen schon am drüber sein. In diesem Sinne, lasst uns euch schnell Tschüss sagen. Ihr habt zu tun bis nächste Woche, bis wir wiederkommen mit neuem Futter für die Augen. Haben wir Gäste, Anna?
Haben wir. Kate Winslet und Catherine Hahn.
Ach, die kennt doch wieder keiner.
Wir Kate Winslet, mit, die hat in Titanic mitgespielt.
Der hat eine Kellnerin, glaube ich.
Ja.
Eine von den Kellnerinnen auf dem Unterdeck hat die gespielt. Also nächste Woche bei uns. Bis dahin, passt ihr bitte auf euch auf, macht keinen Quatsch, guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.